In unserer letzten Sendung waren wir zu Gast im multikulturellen Jugendzentrum im Münchner Westend. Wir besuchten IKOJA, einen Verein, der Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund begleitet. Vor allem mit künstlerischen Projekten. So trafen wir einige Kids, die uns unter anderem selbstproduzierte Raps vorspielten. Und wir sprachen mit einigen Aktiven des Vereins. Die Geschäftsführerin Gerda Kindeland-Rocher war damals schon unsere Gesprächspartnerin. Heute, mitten im Shutdown, berichtet sie über die momentane Situation.
Also bei uns ist es so, wie natürlich bei vielen in der Kinder- und Jugendarbeit, dass wir natürlich im direkten Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen nicht mehr arbeiten können. Und wir haben uns dann überlegt, wo können wir unterstützen, was können wir auch machen oder was können wir auch zum Beispiel auch den Schulen an Material irgendwie liefern, dass die Kids zumindest sich auch so ein bisschen zu Hause beschäftigen können. Ja. Und wir haben dann einige Online-Tutorials entwickelt in den Bereichen, in denen wir auch sonst aktiv sind. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch mit dem Referat für Gesundheit und Bildung Kontakt aufgenommen, ob wir auch zum Beispiel im Bereich Kochen und Backen Tutorials erstellen können und das zum Beispiel an die Schulen weitergeben oder zum Beispiel auch bei uns auf unserer Webseite posten können. Und das ist eigentlich ganz gut aufgenommen worden. Wir haben Zeichentutorials entwickelt, auch für die Montessori-Schule, dass die das an die Schüler weitergeben können. Und ja, so sind wir jetzt, das ist jetzt so praktisch unser Alternativproduktionsbereich.
Stellt sich die Frage, welche Angebote aktuell möglich sind. Dazu Gerda Kindeland-Rocher.
Also wir haben letztendlich alles. Also wir haben gesagt, wir haben die Zeichentutorials, wir haben auch Breakdance-Einsteiger-Tutorials, die man zu Hause zum Beispiel ganz gut machen kann. Die Sinnabar hat auch ein ganz schönes Tutorial zum Bereich Malen erstellt, also so praktisch mit Fließfarben, sodass eigentlich für jeden ein bisschen was dabei ist. Und wie gesagt, das wird auch stetig ausgebaut. Wir kommunizieren auch mit den Jugendlichen, auch über Instagram. Und ich habe heute wieder einen Post gefragt, was denn noch an Ideen gebraucht wird oder was sie gerne noch machen würden. Und wir nehmen also auch von den Kids das dann auf und gucken auch, dass wir denen spezifischer halt auch ein Angebot bringen können.
IKOJA ist vor allem in Stadtteilen mit einem hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten sowie materiell nicht eben gut gestellten Familien aktiv. Insofern stellt sich die Frage, wie es den Kindern und Jugendlichen momentan geht.
Also ich habe schon Informationen, also wir hatten letzte Woche hatten wir auch vom Campus di Monaco gab es so eine kurze Lehrerkonferenz, an der ich auch teilgenommen habe. Das ist ja sehr unterschiedlich. Es gibt Kids, die sind in Unterkünften, die komplett geschlossen sind, wo die Kinder auch in ihren Zimmern sitzen und gar nicht raus dürfen, die auch da wirklich psychische Probleme haben oder einfach mit der Situation gar nicht umgehen können. Dann weiß ich auch von Trägern, mit denen wir in Kontakt sind, gibt natürlich auch überhaupt schon in Familien, wo schwierige Familienverhältnisse herrschen, wo natürlich auch andere Problematiken, auch wie Problematiken der Gewalt oder andere Geschichten da hinzukommen. Mit den Kindern, mit denen ich jetzt direkt kommuniziert habe, die Situation ist für die auch schwierig im Grunde, weil sie eben auch nicht mehr, sagen wir mal, raus dürfen. Sie können sich nicht bewegen. Klar, sie können natürlich schon mit Familie oder auch alleine mal irgendwie spazieren gehen, aber es ist auch dieses, ja, nicht mehr angeleitet werden. Das Wort Langeweile habe ich öfters gehört. Was machen wir eigentlich? Es gibt auch keine Schulangebote. Die Sportangebote fehlen natürlich auch extrem. Auch viele, die natürlich in Vereinswesen sind, weil ja auch alles geschlossen ist. Ja. Und natürlich auch, dass vielen auch, sagen wir mal, diese schulische Unterstützung fehlt. Also Schulen sind ja oft gar nicht jetzt vorbereitet, auch Online-Angebote zu schaffen, sodass die Kinder oft dann nur Aufgaben bekommen und auch damit oft nicht zurechtkommen oder umgehen können, aber natürlich auch da wenig Unterstützung haben und auch jetzt nochmal nicht auf Nachhilfeangebote, was sie auch schon nicht hatten, aber sonst konnte man auch im Jugendzentrum zum Beispiel so ein Angebot in Anspruch nehmen, dass viele Dinge fehlen jetzt einfach. Und ich finde, das macht sich schon an allen Ecken und Enden bemerkbar, ne?
Was vor allem fehlt, ist Gemeinschaft. Das gemeinsame Handeln der Kinder und Jugendlichen in Gruppen. Und wenn der Shutdown, was im Moment so ausschaut, gelockert wird, dann wird in Schulen, davon kann man schon heute ausgehen, vor allem auf Lesen, Schreiben und Rechnen gesetzt. Wohingegen Musik, Handarbeit und Sport hinten runterkippen wird. Gruppenaktivitäten bleiben dann wohl wieder außen vor. Die Träger der Jugendhilfe sind ohne Zweifel in einer sehr schwierigen Situation derzeit. Mehr noch, ans Eingemachte geht es den Mitarbeitern, ob angestellt oder freiberuflich.
Also ich meine, bei einigen Kollegen und bei mir ist es ja so, also wir hatten ja noch irgendwie auch bei anderen Trägern Teilzeitstellen, die sind im Moment noch vorhanden, wie sich das weiterentwickelt. Also ich habe noch eine Teilzeitstelle bei einem anderen Träger der Jugendarbeit. Bei den Freiberuflichen und vor allem auch unseren Kollegen, sagen wir mal aus dem künstlerischen oder aus dem Musikbereich, ist es sehr, sehr schwierig. Also manche haben irgendwie Hilfen beantragt, versuchen irgendwie einigermaßen so um die Runden zu kommen, aber es ist wirklich schwierig. Man weiß ja auch noch nicht, wo die Reise hingeht, also und wie sich das alles weiterentwickelt.
Andererseits muss man auch sehen, dass es in anderen europäischen Ländern nicht besser, sondern eher schlechter ausschaut mit den Hilfen zur Erziehung.
Ja, ich meine, das ist natürlich der Vorteil, dass wir so doch sehr sozial getragen sind und dass bei uns überhaupt solche Möglichkeiten bestehen. Das ist ja in anderen Ländern einfach undenkbar. Ja. Also,
nach den Lockerungen, die sich jetzt abzeichnen, können Sie in nächster Zeit Chancen bieten, weitere Angebote auf den Weg zu bringen? Ich frage Gerda Kindelan-Rocher nach Konzepten für die nähere Zukunft.
Ich habe relativ bald bei uns zu den Förderern Kontakt aufgenommen, um auf die direkt zuzugehen und auch so ein bisschen einfach abzufragen, also was können wir in der jetzigen Situation machen? Habe denen unsere Ideen präsentiert, auch mit den Tutorials, und wir haben dann auch so ein bisschen überlegt, wie, was können wir denn weitermachen und wie entwickelt sich die Situation. Also ich habe, sagen wir mal, von unseren Förderern, es war großartig, wie unkonventionell auch da irgendwie gesagt wurde, ja, also ihr könnt die Projekte bis Ende des Jahres und wenn das euch nicht reicht, auch noch gerne im nächsten Jahr, also es werden keine Fördermittel verloren gehen. Also das war für uns schon mal sehr wichtig, dass wir zumindest mit den vorhandenen Finanzen oder auch mit Mitteln, die uns zum Beispiel für Camps jetzt schon zugesichert waren und die wir nicht durchführen konnten, dass die nicht verloren gehen und wir die jetzt auch in der Zukunft einsetzen können. Klar, wir werden im Moment, werden wir sicherlich noch viel im Online-Bereich machen, aber wir haben auch überlegt, dass wir, sobald Möglichkeiten bestehen, vielleicht auch was in kleinen Gruppen auf Abstand dann schon machen. Wir leiten an der Montessori-Schule, an dem Campus di Monaco, eine Mädchengruppe, die ist sehr, sehr klein. Und mit 4, 5 Leuten, ob wir da vielleicht dann auch zumindest outdoor einige Aktivitäten unternehmen können, sodass die Kids ein bisschen rauskommen. Und ich denke auch gerade im Außenraum ist das weniger schwierig und da einfach Angebote für die schaffen. Klar denken wir auch gerade an, ob das vielleicht im Herbst wieder möglich ist. Ich glaube, bis im August wird sich da nicht viel tun. Und wir werden auch die Woche, werden wir nochmal mit allen Workshop-Leitern auch ein Meeting machen, um nochmal irgendwie so gemeinsam brainstormen und zu gucken, was gibt's noch für Möglichkeiten, was können wir noch machen. Wir haben auch schon überlegt, ob wir irgendwie was, ein Kreativangebot schaffen, was so ein bisschen so in die Richtung geht, dass man da einfach sich auch, dass wir so als Ideenwerkstatt auch für andere Träger dienen und auch vielleicht da Mittel zur Verfügung stellen, also Sachmittel zur Verfügung stellen können. Also es, im Moment gibt's ganz viele Gedankenspiele, aber das ist im Moment so, was wir planen halt.
Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat in seinem Podcast letztens empfohlen, dass die Schulen Teile des Unterrichts ins Freie verlegen sollten. Die kritischen Aerosole würden sich, anders als in geschlossenen Räumen, ungleich schneller verflüchtigen. Andererseits ist Schule hierzulande nicht eben bekannt für Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, für diese neue außergewöhnliche Lage. Das wäre doch für die Jugendhilfe eine gute Gelegenheit, die Schulen mit entsprechenden Angeboten zu unterstützen.
Ich denke, es ist auch total wichtig, jetzt nach der Zeit, dass man zumindest auch in kleineren Gruppen auch rausgehen kann, überhaupt, dass man auch ja, sich untereinander austauschen kann und das nicht mehr telefonisch, sondern wirklich wieder auch ein Face-to-Face erfolgen kann. Und ja, dass man wieder so offen, zumindest erstmal so in den kleinen Gruppen auch so ein Gemeinschaftsgefühl wieder entwickeln kann.
Absolut.
Und gerade bei den Kids ist da irre viel Gesprächsbedarf. Ja, ich meine, selbst wir Erwachsenen tun uns schwer mit der Situation. Ich habe jetzt selber 2 Kinder und ich bekomme das hier auch mit, was für Themen im Moment anstehen. Ein großer Sohn, der jetzt 17 ist, der sprach, ja, ich kriege hier dann irgendwann den Lagerkoller. Ich meine, jetzt reden wir noch von Kindern, die, sagen wir mal, sich in gebildeteren Schichten irgendwie oder so bewegen. Und jetzt gerade in anderen Bereichen ist es halt dann nochmal schwieriger, ja. Von daher finde ich das auch wichtig, möglichst viele draußen Freizeitaktivitäten zu schaffen und die zu begleiten vor allem auch. Also das finde ich ganz wichtig.
Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, hat in ihrer Ad-Hoc-Studie ja vorgeschlagen, dass man die Grundschulen zumindest teilweise wieder öffnen sollte, weil dadurch einerseits die Belastungen der Familien reduziert werden sollen und andererseits genau diese Schülerinnen und Schüler die sozialen Begegnungen am dringendsten benötigen. Bund und Länder haben nun das genaue Gegenteil gemacht. Sie haben die Abiturklassen und Abschlussklassen der anderen Schultypen bei der Wiedereröffnung vorgezogen. Frei nach dem Motto: Prüfungen sind allemal wichtiger wie das Lernen an sich. Und das soziale Miteinander scheint nicht weiter zu interessieren.
Es geht zum einen um die Kinder, dass die halt dann irgendwie Aktivitäten haben, auch sagen wir mal Kindergarten- und Grundschulkinder. Aber auf der anderen Seite stehen natürlich auch die Eltern, wo viele eben auch noch ihrem Job nachgehen sollen oder müssen. Und dann aber teilweise, das kriege ich halt auch ganz viel mit, nicht können, weil sie halt die Kinderbetreuung auch zu Hause leisten müssen und da einfach auch wieder in Konfliktsituationen geraten. Und die Kids, die eigentlich doch ständig auch sich in dem häuslichen Umfeld bewegen müssen, weil sie im Grunde auch sich nicht mit anderen treffen können oder Anregungen geschaffen bekommen, wo sie einfach auch was machen können.
Sprechen wir zum Schluss noch über die sozialpolitische Komponente der Krise. Die Non-Profit-Organisationen generell, aber die Jugendhilfe im Besonderen ist ja in der öffentlichen Diskussion häufig außen vor gelassen worden. Was tut sich da an Initiativen gegenüber der Politik?
Ja, also es ist schwierig, was den Unterstützungsbereich angeht. Also es sind große Initiativen gestartet worden, vor allem auch von Fineo in Berlin, die auch den großen Organisationen im Non-Profit-Bereich aufgerufen haben, eine Petition zu unterschreiben, die dann auch letztendlich bei der Bundesregierung eingereicht wird, um eben auch Unterstützungshilfen für den Non-Profit-Sektor zu bekommen. Und wir warten alle mit Spannung, was sich auch in dem Bereich tun wird. Also manche Bundesländer unterstützen auch schon gemeinnützige Vereine, andere wiederum nicht. Also von daher warten wir ab, was sich auch in dem Bereich tun wird.
Da stellt sich natürlich sofort die Frage, wo Bayern hier im Vergleich der Bundesländer steht.
Bayern liegt noch so nach meinem Wissen noch ein bisschen hinten dran. Andere Bundesländer sind da schon ein bisschen fortschrittlicher. Aber ich möchte das auch gar nicht werten, sondern ich glaube, da braucht es wirklich eine bundesweite Lösung. Und das kann wirklich auch nur durch eine Gemeinschaftsinitiative geschafft werden, dass der dritte Sektor da entsprechend auch unterstützt wird.
Es fällt ja auf, dass in den Expertinnengremien, wobei man das Innen eigentlich vernachlässigen könnte, kaum Gesellschafts- und Sozialwissenschaftlerinnen sitzen. Sieht man von dem Alibi-Soziologen und dem PISA-Pädagogikprofessor ab.
Nee, also es ist schwierig. Und ich denke mal gerade, dass es halt auch wirklich die Gesellschaft in vielen Bereichen am Laufen halten und von daher auch wirklich Unterstützung der ganze Jugendarbeitssektor im Sozialbereich, auch gerade bei den großen Trägern. Also ich denke mal, da sollte zumindest auch genauso wie in den anderen Bereichen der gleiche Fokus drauf liegen.
Ja. Sagt Gerda Kindelan-Rocher, Geschäftsführerin von ECOIA, einem Verein, der mit Kindern und Jugendlichen, vorwiegend mit Migrationshintergrund, in mehreren Münchner Stadtteilen aktiv ist.